Momonkan 30. Vasos, genau dieser Geist ist der Buddha. Dabei fragte Vaso, was ist der Buddha? Vaso antwortete, genau dieser Geist ist Buddha. Und Momonkan 33. Vasos, kein Geist, kein Buddha. Ein Mönch fragte Vaso, was ist der Buddha? Vaso antwortete, kein Geist, kein Buddha. Ihr könnt euch gerne bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Zweimal die Frage, was ist der Buddha? Einmal die Antwort, genau dieser Geist ist Buddha. Das zweite Mal, kein Geist, kein Buddha. Wenn wir die Antworten verstehen wollen, müssen wir erstmal die Frage verstehen. Wonach fragt der jeweilige Frager, wenn er fragt, was ist der Buddha? In einer Schulklasse frage, was ist der Buddha? Sie haben gerade Religionsunterricht gehabt, dann sagen sie, Shakyamuni Buddha wurde der Legende nach 560 vor Christus geboren, wurde 80 Jahre alt und hat die Lehre aufgestellt, dass Leben Leiden ist und so weiter und so fort, was man dann vielleicht so im Religionsunterricht gelernt hat. Lexikalisches Wissen, nutzlos. Kann man sich drüber unterhalten, kann man Bücher drüber schreiben, aber es ist nutzlos. Wenn diese Mönche Vaso fragen, was der Buddha ist, dann wollen sie keine Fakten oder sowas. Sie wollen nicht wissen, wann irgendjemand gestorben ist. Sie wollen nicht wissen, was für ein Mensch er war. Sondern sie fragen nach dem innersten Kern der buddhistischen Lehre. Eines der wichtigsten Elemente in der Lehre des Buddha sind die drei Juwelen, Buddha, Dharma und Sangha, die wir normalerweise auch rezitieren würden. In diesem Session haben wir sie stumm rezitiert, in Nullzeit. Ich nehme meine Zuflucht zum Buddha. What meaning? Was bedeutet, ich nehme meine Zuflucht zum Buddha? Das kommt ganz drauf an, was für eine Tradition ich übe. Für Theravadins heißt, ich nehme meine Zuflucht zum Buddha oft, nicht immer, aber oft. Ich nehme meine Zuflucht zu Shakyamuni Buddha, der vor 2500 Jahren ein exemplarisches Leben geführt hat, Erleuchtung gefunden hat, den Weg zur Erleuchtung beschrieben hat und ich bin einer seiner Schüler. Eine Besonderheit für einen indischen Weisen gegenüber, ja, zum Beispiel jemand wie Ramana Maharshi, war es bei Shakyamuni tatsächlich so, dass er sich anscheinend dafür interessiert hat, was mit seinen Schülern ist. man die irgendwie organisieren muss, dass er sich Gedanken darüber gemacht hat, wie kann die Lehre weitergegeben werden, wenn ich nicht direkt da bin. Ramana Maharshi hat das anscheinend nie versucht. Er hat es auch für vollkommen sinnlos gehalten. Er hat letztlich gesagt, es braucht gar nichts weitergegeben zu werden, weil es ist sowieso alles schon offensichtlich. Und die einzige Unterweisung, die er im Angebot hat, die beste, wäre eigentlich Schweigen. Und nur weil die Leute darauf insistieren, auf ihre Fragen Antworten zu kriegen, hat er dann irgendwann darauf reagiert. Er hat mehrfach versucht, seinen Schülern zu entfliehen, was dazu führte, dass er nur noch unter Bewachung den Ashram verlassen durfte, weil sie wirklich Angst hatten, dass er über Nacht abhaut, irgendwo in eine andere Höhle im Himalaya, wo er seine Ruhe hat. Und es hat offensichtlich eine Zeit lang gedauert, bis er sich damit arrangiert hat, dass er jetzt einfach diese nervige Schülerschar um sich hat und dass sie die ganze Zeit hinter ihm herrennen und ihm Fragen stellen. Fragen zu etwas, was ihm absolut offensichtlich zu sein schien. Und wo er öfters sagte, das Beste wäre, wenn er schweigen würde, wie gar nichts sagen würde. Das wäre das Beste, was er für sie tun könnte. Das ist jetzt nicht so abwegig für jemand, der Zen übt. Denn auch hier wird ganz wenig in dieser Form gelehrt, dass man sagt, das ist die Methode, so geht das. Eigentlich herrscht hier auch Schweigen vor. Eigentlich geht es ja auch darum, selbst zu erkennen. Also, für Theravadins ist der Buddha, der historische Buddha, der Kern. Der Sangha, der buddhistischen Tradition, und sie sind immer noch Schüler dieses Ordens im Grunde genommen. Auch wenn Shakyamuni selbst schon seit über 2500 Jahren tot ist. Sie sehen sich immer noch als seine Schüler, Schüler dieses Mannes, der vor 2500 Jahren gestorben ist. Theravada oder Hinayana, wie man es manchmal auch nennt. Im Mahayana spielte diese Fixierung auf den historischen Buddha keine Rolle mehr. Im Hinayana gab es ganz wenig Buddhas, also es gab mehrere Buddhas, aber nie gleichzeitig. Es gab immer nur einen pro Zeitalter. Und es gibt die Buddhas vor Shakyamuni, jeweils für ein Kalpa zuständig. Und wenn Shakyamunis Zeitalter vorbeigeht, je nach Zeitrechnung, dauert das irgendwie 2500 Jahre oder so, kommt der nächste Buddha, Maitreya oder auf Pali Maitreya. Der bereitet sich gerade darauf vor, der Buddha des nächsten Zeitalters zu werden. Es ist ganz interessant, das in der japanischen Buddhismusgeschichte zu sehen. Es gab wirklich die Vorstellung, dass man im Mappo, im Zeitalter des Niedergangs angekommen ist. Das war vollkommen klar, es ist eine zyklische Struktur. Es gibt immer diese Zeitalter. Am Anfang ist der Buddha da, wirft das Rad der Lehre. Es dreht sich eine Zeit lang und dann wird es langsamer und dann verfällt der Buddhismus nach und nach. Die Lehre verfällt. Am Anfang können die Leute noch Erleuchtung und Befreiung erlangen, später nur noch Samadhi. Danach sind sie nur noch fromm. Irgendwann können sie noch gutes Karma einheimsen. Aber der wirkliche Weg zur Befreiung ist nicht mehr da. Und man muss dann warten, bis das nächste Zeitalter anbricht. Und Dogens Zeitgenossen zum Beispiel waren von dieser Vorstellung sehr geprägt, dass sie in einem Zeitalter des Niedergangs leben. Das natürlich auch bedeutet, ich brauche mich da nicht anzustrengen, weil es kann sowieso nichts nützen. Es geht nicht. In einem Zeitalter des Niedergangs kann ich vielleicht noch ein bisschen gutes Karma anhäufen, aber das ist alles. So etwas wie Befreiung ist gar nicht möglich. In diesem Zeitalter für mich. Im Mahayana gibt es unzählige Buddhas. Im Mahayana gibt es unzählige Weltsysteme. Pro Weltsystem gibt es einen Buddha. Und das sind Buddha-Länder. Jeder Buddha hat ein Buddha-Land, hat auch noch ein ganzes Büro voller Bodhisattvas, die ihm assistieren und vorbereiten und zuarbeiten. Jeder Buddha hat eine spezielle Art zu unterweisen. Aus Mahayana-Sicht ist Shakyamuni Buddha wirklich nur eine spezielle Ausprägung eines Buddhas, wie ein Buddha lehren kann, der halt genau diese Art zu lehren zu uns gebracht hat. Leben ist Leiden oder Leben ist leidisch behaftet, die vier edlen Wahrheiten. Aber andere Wesen, andere Umstände brauchen vielleicht ganz andere Unterweisungen. Das Mahayana hat diese Lehren wahrscheinlich deshalb erschaffen oder die Lehre dahingehend erweitert, weil die Ansprüche viel größer waren. Die ursprüngliche Theravada-Lehre, wie sie im Pali-Kanon aufgeschrieben ist, ich sage ursprünglich, dann sage ich etwas, was vielleicht nicht stimmt. Das ist nicht ursprünglich, sondern die älteste aufgeschriebene Form. Das muss nicht die ursprüngliche sein. Diese Form der Praxis ist eigentlich nur möglich, wenn ich als Mönch praktiziere. So wurde sie zumindest überliefert. Es gibt einige alte Sutras, die das Gegenteil sagen. Also die zentralen Meditationssutras, die ältesten, sagen ganz klar, man muss kein Mönch sein, man muss keine Nonne sein, wenn man die vier Grundlagen der Achtsamkeit eine Woche lang übt, dann erlangt man eine der Stufen der Heiligkeit. Und mehr ist im Theravada gar nicht zu erreichen. Ein Buddha zu werden, ist für den normalen Menschen nicht zugänglich. Man kann gleich erleuchtet, gleich befreit wie ein Buddha sein, aber man kann pro Zeitalter gibt es halt nur einen Buddha. Im Mahayana, wie gesagt, der Anspruch viel größer und viel mehr Lebenssituationen. Es waren auf einmal nicht mehr nur Mönche, um die es ging. Es waren auch nicht mehr nur Leute aus Indien. Es gab, man könnte sagen, die ersten Einflüsse einer spirituellen Globalisierung. Auf einmal hat man Leute aus China, aus Laos, Vorläufer der heutigen Vietnamesen, ganz viel Berührung mit anderen Völkern, mit anderen Kulturen, mit anderen Sprachen. Und die Lehre des Buddha musste dafür angepasst werden, musste flexibler gemacht werden. Eine Lehre, one fits all, funktionierte nicht. Sehr, sehr schön zu sehen, im Herkunftsland des Buddhismus, in Indien, ist es vollkommen okay, Bettelmönch zu sein. Du hast eine geistige Kultur, die dich umgibt, die heilige Leute sehr hoch schätzt. Man kriegt gutes Karma, wenn man einen spirituellen Sucher unterstützt. Und das Klima ist auch so, dass man draußen ganzjährig leben kann. Man muss sich vielleicht in so eine Hütte begeben, aber man braucht keine feste Behausung oder sowas. Das alles super funktioniert in Indien. In China eine ganz andere Situation. Für Chinesen, insbesondere für Konfuzianer, ist jemand, der einfach nur an der Ecke rumsitzt und nichts tut. ungefähr sowas Ähnliches wie für einen Deutschen. Ein Tagedieb, Nichtsnutz, Bettler, und warum soll ich den durchfüttern? Ich arbeite hart für mein Brot, für meinen Reis. Reis anbauen ist eine sehr, sehr, sehr anstrengende Arbeit. Und du meinst hier, du kannst hier faul an der Straße rumhängen und ich fütter dich durch. Kannst du vergessen. Also musste die Lehre angepasst werden, um mit den Gegebenheiten in China umzugehen. Die alten Regeln funktionierten nicht mehr. Zum Beispiel, dass man kein Geld anfassen kann. Dass man keine Vorräte halten darf. Alles nicht erlaubt. Und in Indien machbar. Du kannst da in den Tag hineinleben. In China wurde das deutlich schwieriger und es entwickelte sich eben auch, dass die Klöster zum Beispiel Selbstversorger wurden. Und ihr eigene Nahrung angebaut. Es gab natürlich immer noch Bettelgänge, aber die waren nicht mehr nur dazu ausersehen, die Versorgung sicherzustellen, sondern es war eine Übung in Demut und ein Austausch mit der Bevölkerung letztendlich. Als ich in Japan war, haben wir auch ein paar Mal so Bettelgänge gemacht. Da rennt man dann mit so einer Tasche rum, geht vor die Häuser der Gläubigen und mit gesenktem Kopf stößt man dann laut ein Ho! Auf. Daraufhin kommen Leute und geben an dann irgendetwas. Ein paar Mandarinen, etwas Reis, vielleicht ein Geldschein. Alles sehr nett, aber davon hätte man das Hokuri nie finanzieren können, von diesen Bettelgängen. Es ging einfach nicht mehr. Buddhismus als Lehre musste sich anpassen. Und auch das Bild des Buddha musste sich anpassen. Wie gesagt, wir haben eine spirituelle Globalisierung. Wir müssen andere Kulturen, andere Lebenssituationen, andere Menschen integrieren. Also reicht nicht mehr ein einziger Buddha, der irgendwann mal in Indien herumgelaufen ist. Wir brauchen für jeden Einsatzzweck Spezialbuddhas. Das ist interessanterweise so, dass es auch im Christentum so ist. Eigentlich gibt es ja nur, naja, also wenn es hochkommt, drei, die Dreieinigkeit. Aber eigentlich gibt es nur einen Gott, theoretisch, in drei Ausprägungen. Und trotzdem stellt man gerade bei Katholiken fest, es reicht nicht. Wir haben einen viel größeren Bedarf. Also hat man alle bestehenden Lokalgottheiten, die es im Römischen Reich gab, einfach umgedreht und aus ihnen Heilige gemacht, die jetzt Verteidiger des Glaubens waren. Auch keltische Gottheiten, die heilige Bridget, ist halt auch eine keltische Gottheit ursprünglich, die hat man einfach umgedreht und integriert. Ähnlich wie die Tibeter das in Tibet gemacht haben. Man nimmt irgendwelche Lokalgottheiten und assimiliert sie, was viel einfacher ist, als sie auszurotten. Passenderweise klaut man dafür auch gleich die Heiligtümer und die Gotteshäuser und wandelt sie um das Ganze unter Kontrolle zu kriegen. Gut, also, es gibt den gleichen Bedarf auch im Christentum, dass man für ganz viele verschiedene Anlässe, Ansprüche, Bedarfe, Spezialgottheiten oder Inkarnationen benötigt. Dann hat man halt eine Schar von Heiligen. Im Mahayana hat man unglaublich viele Buddhas und Bodhisattvas, die das alles abdecken. Im Zen ist diese Frage, was ist Buddha? Dann aber nicht mehr die Frage nach irgendeiner Gottheit oder nach irgendeiner Ausprägung von einem Buddha oder nicht wie im Vajrayana, nach irgendeinem transzendenten Buddha, nach irgendeinem zentralen Buddha, sondern es ist die Frage, was ist der Buddha? Was ist die Essenz der Lehre? Was ist das, was Buddhismus ausmacht? Zen hat für sich immer in Anspruch genommen, oder sehr früh schon in Anspruch genommen, wir sind keine Buddhisten, wir wollen keine Buddhisten sein, wir wollen keiner Lehre folgen, wir wollen Buddha sein. Wir wollen wieder zurück zur Erfahrung des Buddha. Denn es ist eine Reaktion auf ein immer mehr ausuferndes Mahayana-Pantheon mit immer mehr Inkarnationen von buddhistischen Gottheiten, auch immer mehr Methoden, eine immer komplexere Theologie, immer komplexere Möglichkeiten, ganz viele Zusammenhänge, Mandalas, ein immer komplizierteres System, was sicherlich für einige Leute hilfreich war, aber für ganz viele Leute einfach nur den Effekt hatte, sie dachten, das werde ich nie verstehen. Mein Leben ist viel zu kurz, um diese Komplexität zu verstehen. Wenn man sich tibetischen Buddhismus anguckt, wie man den studiert, wie lange man den studiert, früher mal gesagt, das ist so ähnlich wie Atomphysik, das stimmt vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber das ist schon ein sehr komplexes Studium, was man da alles wissen muss. Und es beinhaltet ganz viele Konzepte, die man lernen kann und die bestimmte Funktionen haben. Und das alles zu lernen, erfordert viele, viele Jahre. Für einen Profi-Buddhisten, so ähnlich wie die Theravadins, wie ein Theravada-Mönch, ist das machbar. Der kann sein ganzes Leben damit beschäftigen, sich auf sowas zu konzentrieren. Genauso wie wir, wenn wir unsere Arbeit machen, wenn wir einen normalen 8-Stunden-Tag haben. Da kommt schon einiges zusammen. Und wenn man das jeden Tag macht über lange Zeit, ist das sehr viel Zeit, in der man etwas lernen kann. Deswegen wird man in seinem Beruf mit der Zeit einfach meistens besser. Wir haben normalerweise als Laien, und Mahayana ist für Laien entstanden im Wesentlichen, wir haben nicht diese Zeit. Wir können nicht sagen, ich werde jetzt mal, keine Ahnung, 10 Jahre Vollzeit-Kloster investieren, um so die Grundzüge zu verstehen. Es ist ja nicht so, dass es damit getan wäre, dass ich die ganzen komplexen Prinzipien verstanden hätte. Das ist nur, um es zu lernen. Wie es damit jetzt schon anwenden kann, ist eine andere Frage. So ähnlich wie ein Medizinstudium oder Mathematik. Wenn man das alles erstmal gelernt hat, sich das irgendwie in die Birne reinzuhauen, es dauert seine Zeit, aber damit kann man es noch nicht praktisch anwenden. Es ist damit noch gar nicht gegeben, automatisch. Und man hat nur die Grundlage gelegt. Zen, wie gesagt, ist eine Reaktion auf diese Entwicklung und auf die Tatsache, dass es sehr viele Leute davon ausgeschlossen hat, einen buddhistischen Weg zu praktizieren. Geht nicht, ist zu kompliziert. Und deswegen kehrt Zen von den ganzen komplexen Modellen und Methoden wieder zurück zur Einfachheit. Und sagt, wir lassen das alles weg. Wir gehen zurück zum Buddha. Wir werden einfach das tun, was der Buddha gemacht hat. Die Behauptung im Zen ist, der Buddha hat einfach nur da gesessen. Dann hat er das ja alles kapiert. Also machen wir das auch. Der Buddha ist auch auf keine buddhistische Universität gegangen. Auch keine 15 Jahre Schriften studiert. Braucht man alles nicht. Ich kann die Erfahrung selbst für mich erlangen. Ich kopiere einfach den Weg des Buddha. Es geht sogar noch weiter. Im Zen sagt man nicht, wie im Theravada, ich kopiere den Weg des Buddha und dann werde ich wieder Buddha, sondern ich gehe den Weg des Buddha und dann bin ich Buddha. Also, wenn im Zen von Buddha die Rede ist, wenn diese Frage gestellt wird, dann ist die Frage, was ist die Essenz dessen, was wir hier machen? Was ist das Allerwichtigste? Was ist der Kern dessen, was wir üben? Das ist das, was die Mönche fragen, wenn sie fragen, was ist der Buddha? Man fragt sich, warum sie diese Frage stellen. Normalerweise ist es so, dass Zen-Lehrer sowas nicht das antworten, was man möchte. Auf jeden Fall kriegt man meistens keine Erklärung, sondern irgendeine unverständliche Reaktion von ein paar Schläge angeschrien werden oder der Betreffende antwortet gar nicht. Ignoriert mich einfach, dreht sich um, geht weg. Irgendwie solches Zeug. Erklärungen gibt es im Zen eigentlich nie diesbezüglich. Obwohl es genau das ist, was diese Schüler offensichtlich wollen. Das gehörte jetzt aber zur Methodik des Zen. Die Mönche wurden durch die Gegend geschickt, Unsui. Die Wolken lebten ohne ein festes Dach über dem Kopf, mussten durch die Gegend ziehen und irgendwelche Lehrer aufsuchen. Und damit es überhaupt eine Begegnung gab, gab es diese formalisierten Fragen. Was ist die Essenz des Buddhismus? Warum geht Bodhidharma? Warum ist Bodhidharma aus dem Westen aufgebrochen? Was ist der Buddha? All diese formalisierten Fragen sind alle eigentlich Aufforderungen. Zeig mir deine Erleuchtung. Zeig mir, was ich bei dir lernen kann. Was ist die Essenz von deiner Lehre? Und jeder Lehrer gibt eine andere Antwort. Und wie wir gerade gesehen haben, manchmal gibt derselbe Lehrer auf genau die gleiche Frage zwei unterschiedliche Antworten. Die erste Antwort, die Basel gibt, ist, genau dieser Geist ist Buddha. Wenn man die Antwort hört, kann man verstehen, was die Frage war. Die Schüler sind unterschiedlich, deswegen bekommen sie unterschiedliche Antworten. Die Frage des ersten Schülers ist ganz offensichtlich: Wie kann ich den Buddha finden? Worin besteht der Buddha? Was ist das Entscheidende am Buddha? Das heißt, durchaus eine Vorstellung davon, dass der Buddha eine Person ist. Oder eine bestimmte Form von Entwicklung, die von mir ganz weit entfernt ist. Das ist das, was uns passiert, wenn wir sowas hier sehen. Das ist ein eingefrorenes Bild eines Buddha, eine Vorstellung davon, was der Buddha ist. Benutzen Sie als Anregung, auch im Zen, wobei ihr werdet in einer Zendo nie einen Buddha finden normalerweise. Das ist ganz falsch. Gibt es immer nur Manjushris. Buddhas gehören da nicht hin. Aus gutem Grund. Ein Buddha kann uns eine Inspiration sein, aber gleichzeitig ist er ein Bild, was uns spiegelt, wie unvollkommen wir sind. Genauso, wenn wir in der Zendo sitzen und die anderen sehen und unser Geist durcheinander ist. Wir Schmerzen haben und leiden. Und da sitzen irgendwelche Leute, die vollkommen ruhig sind, offensichtlich von außen, ausgeglichen, voll im Samadhi, offensichtlich überhaupt kein Problem, nur ich habe ein Problem. Dann sind wir eigentlich in so einer Situation, eigentlich eine Projektion. Wenn man ein Zen-Lehrer sitzt, der sitzt ja auch an einer speziellen Position. Warum ist der Zen-Lehrer ja offensichtlich doch wohl weil das bei ihm nicht so ist wie bei mir. In seinem Geist ist es anders als bei mir. Also ich bin vielleicht durcheinander, mein Geist wird von Gedanken getrübt, aber bei dem wird das nicht so sein. Und wenn er jetzt noch erzählt, dass er abgelenkt ist, dass er irgendwelchen Gedanken hinterhergelaufen ist oder sich mit irgendetwas rumschlägt, mit irgendetwas kämpft, dann kann das zwar sein, aber das muss bei dem schon irgendwie anders sein als bei mir. Sonst wäre er ja kein Lehrer, sonst würde er ja nicht da sitzen. Ich habe gehört, dass ein Roshi, egal welcher, beim Sitzen immer eingeschlafen ist und auf Nachfrage sagt dann eine Schülerin, ja, er schläft, aber er schläft anders als wir. Das wäre ein sehr schönes Koan, die Frage, wie schläft dieser Meister anders als du? Was ist der Unterschied? Das ist etwas, was wir dauernd machen. Wir setzen uns zu einem Idealbild eines Buddhas oder zu einem Idealbild von geistiger Entwicklung in Beziehung. Und ganz wichtig ist dabei, wer bin ich? Und dieses Idealbild ist ganz weit weg. Ist eigentlich unerreichbar. Wenn es denn überhaupt erreichbar ist, dann nur mit harter Arbeit, jahrzehntelang im Kloster, bei Wasser und Brot und ohne zu schlafen. Dann komme ich da vielleicht irgendwann hin. So ist die Vorstellung entstanden und auch populär geworden, muss man schon sagen. Das Ding spielt Wiedergeburt im Mahayana so eine große Rolle. Ich kann es eh nicht packen in diesem Leben. Also brauche ich mehrere Leben. Das ist einfach alles zu kompliziert, unerreichbar. Also muss ich mich über mehrere Leben ranhalten. Ich schaffe es sowieso nicht. Ich kann es nicht schaffen, unerreichbar. Das ist natürlich gesellschaftlich auch sehr praktisch für die Mahayana-Länder. Dann du hast dann automatisch Unterstützer, die dafür sorgen, dass der Klerus gut lebt. Denn letztendlich bedeutet es, da ich ja nicht wie im ursprünglichen, in der ursprünglichen Lehre des Buddha behauptet, durch mich allein Befreiung erlangen kann in diesem Leben, bin ich offensichtlich auf die Hilfe anderer angewiesen, die mich unterstützen und mir helfen. Und da es in diesem Leben nicht klappt, kann ich mir in diesem Leben eigentlich nur gutes Karma abholen. Das ja, funktioniert dann sehr schön miteinander. Auf der einen Seite gibt es dann den Klerus, der für sich ernsthaft üben kann. 10 Stunden am Tag. Und es gibt das einfache Volk, was halt keine Chance hat, in diesem Leben Erleuchtung zu erlangen, aber halt diesen Klerus unterstützen kann, dafür gutes Karma kriegt und dann im nächsten Leben in einem Buddha-Land wiedergeboren wird. Und in einem Buddha-Land ist es dann wieder ganz einfach. Da schafft es dann jeder. Muss halt diesen Sprung machen. Also, das ist diese Vorstellung von Distanz. Der Buddha ist etwas außerhalb von mir. Der Zustand des Buddha ist etwas außerhalb von mir. Die Fähigkeiten eines Buddha, auch oft beschrieben, 32 Merkmale eines Buddha, sieht man an seinem Körper, körperliche Vollkommenheit, goldfarbene Haut, Symmetrie und so weiter und so fort. Alles Sachen, die hauptsächlich dazu da sind oder die wir hauptsächlich dafür benutzen, uns davon zu trennen und zu sagen, da ist der, hier bin ich und dazwischen ist ein garstig breiter Graben, den ich in diesem Leben nicht überspringen werde können. Vielleicht im nächsten Leben, vielleicht mit Hilfe eines Buddhas oder Bodhisattvas, aber ich werde es nicht schaffen. Weit entfernt, unmöglich für mich. Das ist die Vorstellung des ersten Mönches. Deswegen sagt Baso, genau dieser Geist ist Buddha. Das, was du dir unter Buddha vorstellst, wo soll das denn sein? Wo sonst willst du den Buddha finden? Wenn du versuchst, den Buddha im Außerhalb zu finden, irgendwo anders, außerhalb von dir selbst, wirst du dich dein ganzes Leben lang im Kreis drehen. Du wirst nie weiterkommen und es wird übrigens auch nicht ein Leben reichen und nicht tausend Leben reichen und nicht viele Kalpas werden reichen. Solange du dieser Vorstellung anhängst, Buddha sei etwas von dir Fremdes, außerhalb von dir, was dir nicht zugänglich ist, treibst du damit eigentlich den Kreislauf der Wiedergeburt. Wie es an anderer Stelle gesagt wird, wenn du dich an den Buddha oder an den Dharma hängst, dann wird Buddha ein großer Vorbote von Geburt und Tod. Wenn ich Anhaftung zu dem Buddha aufbaue, wenn ich aus dem Buddha ein Objekt mache, dann wird der Buddha zum Problem. Dann wird es besser, es gebe ihn nicht. Es ist dann wirklich schlimmer, sich auf den Buddha zu beziehen, den Buddha zu verehren oder sowas, als es nicht zu tun. Der Buddha kann in höchstem Maße unheilsam sein, wenn ich mit ihm falsch umgehe. Es kommt der zweite Mönch und kriegt eine andere Antwort. Kein Geist, kein Buddha. Was man erkennen kann, der zweite Mönch hat vielleicht nicht mehr die Vorstellung, dass der Buddha ein etwas ist, was außerhalb seines Geistes ist. Also er rennt nicht mehr irgendwelchen Äußerlichkeiten hinterher. Er fragt nach etwas, von dem er schon erkannt hat, dass es in ihm ist. Wie kann ich den Buddha in mir selbst entdecken? Das ist eigentlich die Frage. Wo ist der Buddha in meinem Geist? Worin besteht er? Besteht er in der Vollkommnung der Paramitas, der Vollkommenheiten eines Bodhisattvas? Vollkommene Gebefreudigkeit, Meditation, ist es das? Oder ist es vielleicht Leerheit? Leerheit klingt auch gut. Erkenntnis der Leerheit, immer gut. Worin besteht das der Buddha in mir? Das heißt, dieser Schüler ist über dem anderen schon etwas fortgeschritten. Aber letztendlich teilt er seine Welt auch immer noch ein in Buddha, nicht Buddha, frei, nicht frei, richtig, falsch. Ein heilsamer Geist, ein erleuchteter Geist, ein verblendeter Geist. Guter Geist, schlechter Geist, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das heißt, er versucht immer noch in seinem Geist etwas zu finden, etwas hervorzurufen, was vielleicht gerade nicht da ist. Er sucht diese Essenz des Buddha nicht mehr als äußere Form, sondern als innere Verwirklichung. Er will wissen, worum geht es eigentlich, was muss ich in meinem Geist verwirklichen, um Buddha zu sein. Wenn Baso ein geschicktes Mittel benutzen wollte, könnte er ihm jetzt lang und breit einen Haufen von Aufgaben geben, was er jetzt alles tun müsste. Also, du lernst jetzt erstmal Samadhi, Versenkung, tiefe Versenkung. Jeden Tag 8 Stunden. Für 40 Tage. Wenn du Samadhi verwirklicht hast, dann kannst du Mitgefühl üben. Visualisierung, dein Mitgefühl ausweiten, die Eigenschaften eines Buddha in dir wecken. ganz viele der Übungen, die auch ins Zen reingeschwappt sind, kommen aus dem Vajrayana. Dass man eigentlich sagt, ich nehme die Eigenschaften eines Buddha, die bekannt sind, mit Freude, Mitgefühl, Konzentration, Gleichmut und so weiter und so fort. Und ich stelle mir jetzt einfach vor, ich hätte sie. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte sie, wenn ich mir das gut genug vorstelle, dann habe ich sie tatsächlich. Klingt wie Selbstbetrug, ist es aber nicht. Tatsächlich liegt dem die Erfahrung zugrunde, die Erkenntnis zugrunde, dass es für unseren Geist überhaupt keinen Unterschied macht, ob etwas echt ist. In dem Sinne, dass es aus der Außenwelt kommt oder ob ich es mir vorstelle, also von mir selbst generierte Bilder anschaue, wenn sie einfach real genug wirken. Das ist der Hintergrund dieser ganzen Visualisierungspraktiken im Vajrayana, im tibetischen Buddhismus. Wenn du dir das genau genug perfekt vorstellst, und es wird gesagt, man kann das so üben, dass die Dinge, die man sieht, realer wirken als das, was ich hier anfasse und hier konkret sehe, dann hat das auch diese Wirkung. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, dass ich Buddha bin, und wenn ich diese Vorstellung oft genug vertiefe, dann enthalte ich tatsächlich alle diese Eigenschaften eines Buddha und dann bin ich genau dieser Buddha. So könnte man sagen, funktioniert ein Teil von Vajrayana. Ganz, ganz wichtiger Teil, den man nicht unterschlagen sollte. Zu allen Visualisierungsübungen gehört normalerweise, dass man das, was man sich da so schön zusammengebastelt hat, dass man es wieder kaputt macht. Um zu verhindern, dass man eine Anhaftung daran bekommt. Deswegen müssen Mandalas, wenn sie fertig sind, wenn sie den Zweck erfüllt haben, müssen sie wieder kaputt gemacht werden. Durcheinander gemischt, weggefegt und verschwinden. Alle Sachen, die man sich vorstellt, irgendwelche goldenen Buddhas über dem eigenen Kopf oder sowas, die werden am Schluss der Visualisierung immer zerstört. Damit keine Anhaftung daran entsteht. Damit genau das, was ich eben andeutete, nicht passiert, dass man nicht die Anhaftung gegenüber einer vorgestellten Form eines Buddhas bekommt. Deswegen werden diese Formen wieder zerstört. Das heißt, Vajrayana hört nicht da auf, dass man sich irgendwelche Sachen vorstellt und Anhaftungen daran bekommt. Eigentlich ist es auch nur ein Weg, diese Formen zu erzeugen und von den Anhaftungen an sie frei zu werden, dadurch, dass man sie immer wieder zerstört. Trotzdem sind diese Visualisierungsübungen oder solche Übungen, die man machen kann, Übungen, die einem bestimmten Zweck folgen, ein bestimmtes Ziel erreichen. Und immer noch die Vorstellung davon, dass Buddha bestimmte Eigenschaften hat. Guter Mensch werden. Und das ist etwas, was im Zen überhaupt nicht akzeptiert wird, diese Sichtweise. In anderen Schulen des Buddhismus wird gesagt, man müsste so etwas wie Buddhaschaft entwickeln. Also, jeder hat zwar die Buddha-Natur, aber das ist nur so ein kleiner Samen in mir, und den muss ich mal eifrig gießen und hegen. Und aufpassen, dass er nicht zu viel Zug kriegt. Und ein bisschen Wasser gießen. In die Sonne stellen, wenn es zu hell ist, abschirmen. Ich muss mich darum kümmern, um diesen Samen der Buddhaschaft, die nach und nach pflegen. Und irgendwann geht er auf. Und wenn diese wunderbare Pflanze in mir aufgegangen ist, dann ist die Buddha-Natur in mir vorhanden. Oder dann ist sie in mir wirksam. Im Zen ist die Sichtweise eben eine ganz andere. Die Sichtweise ist, so etwas gibt es nicht, so eine Entwicklung gibt es auch nicht. Es gibt keinen Buddha, der entwickelt wird. Es gibt keine Buddha-Natur, die erst entwickelt werden muss. Wenn es so etwas gäbe, was erst entwickelt werden müsste, dann wäre es nutzlos. Denn alles, was entsteht, ist ja, dass es zugrunde geht. Wie ist so? Alles, was der Veränderung unterworfen ist, ist vergänglich und ist nicht dazu geeignet, Frieden zu finden. Im Zen ist Buddha-Natur das, was schon immer da ist. Buddha ist das, was schon immer da ist. Deswegen auch der Spruch, wenn du Buddha begegnest, töte ihn. Du musst ihn deshalb töten, weil kein Platz für ihn ist. Wir brauchen keinen zweiten Buddha. Das kann höchstens eine schmierige Karikatur eines Buddha sein, was da auftaucht. Es ist ein Bild, eine Vorstellung. Eine Vorstellung ist immer etwas, was ich zwischen mich und die Wirklichkeit stelle. Sie können hilfreich sein, genauso wie eine Landkarte hilfreich sein kann, um mich in einer Landschaft zu orientieren. Aber letztendlich geht es darum, Vorstellungen loszuwerden. Das ist der Grund, warum es im Zen keine Visualisierungen gibt. Weil Visualisierungen Vorstellungen sind. Weil Visualisierungen eine Methode sind, die so funktioniert, dass ich eine künstliche Wirklichkeit erschaffe zu der Wirklichkeit, die es schon gibt. Wie man im Zen sagt, für den Kopf, den wir haben, noch einen weiteren Kopf schaffen. Und die Methode im Zen ist halt, diesen Kopf wegzulassen. Und so ist Basos Antwort zu verstehen. Was ist der Buddha? Kein Buddha. Das heißt, auf die Frage, was dieser besondere Zustand ist, wie ich ihn finde, wie ich ihn verwirklichen kann, wird mir gesagt, das gibt es gar nicht. Der Hintergrund ist, dass es im Zen darum geht, diesen zusätzlichen Kopf zu entfernen. Und die Schüler, die zu einem Lehrer kommen, die haben alle 1000 Köpfe. Jeder von uns hat 1000 Köpfe, 1000 Theorien. Ist immer schlimmer geworden, weil das Wissen auch zugenommen hat. Wir haben immer mehr Informationskanäle und wir haben immer mehr Wissen über unglaublich viele Dinge, wie etwas funktioniert, wie man erfolgreich wird. Wenn man ans Internet angeschlossen ist, kann man sich in YouTube rauf und runter angucken, wie man ein glücklicher Mensch wird. Und zwar in unbegrenzt vielen Ausprägungen. Und wenn man das lange genug anschaut, dann glaubt man das alles auch. Und bastelt sich dann so eine Konstruktion zusammen, wie Freiheit funktioniert, was Buddha ist. Unglaublich viele Köpfe. Diese Buddhas haben ja diese stilisierten Haare. Aber so kann man sich das vorstellen, dass man so viele Köpfe auf seinem Kopf hat. Und so kommt man zu seinem Lehrer. Und eigentlich ist es die Aufgabe des Lehrers, diese Köpfe abzuschlagen. Und das ist nicht das, was Schüler wollen. Schüler möchten, dass diese Köpfe gehegt werden und gelobt werden. Wow, das hast du dir mal gut ausgedacht. Ah, du hast es verstanden. Und wie gesagt, das ist nicht das, was wir normalerweise lieben, aber das ist die Aufgabe eines Lehrers. Und da wir nicht immer von Lehrern umgeben sind und da nicht alle Lehrer sich diesbezüglich richtig verhalten, ist es für jemand, der Zen übt, ganz wichtig, sich das selbst klar zu machen. Sich selbst klar zu machen, dass man ganz viele Vorstellungen, Köpfe, Ideen mit sich rumträgt und dass die vielleicht überhaupt nicht zur Welt passen. Und wenn man feststellt an sich, dass man sich wieder irgendein Weltmodell zurechtbastelt, sich klar zu machen, was man da eigentlich tut, warum man das eigentlich tut, man in der Welt besser zurechtkommen kann. Und weil man glaubt, dass die Welt erträglicher wird, wenn man irgendetwas davor stellt. Und das kann zeitweilig auch so sein. Es funktioniert, wenn man so einen neuen Ratgeber zum Beispiel gekauft hat, der sichere Weg zur Erleuchtung. Wenn man die ersten 20 Seiten liest, ist man davon so gefesselt, dass es einen überzeugt. Danach funktioniert es irgendwann nicht mehr. Dann kauft man sich halt den nächsten Ratgeber. Es gibt spirituelle Hitchhiker, die per Anhalter von einer Sekte zur anderen fahren. Mal sind sie bei den Christen, dann sind sie bei den Buddhisten, dann gehen sie mal zu den Hindus, dann machen sie irgendwelche psychisch-humanistischen Experimente, nehmen vielleicht auch Drogen oder ein bisschen Schamanen. Das sind Indianer, wahrscheinlich auch nicht schlecht, hat auch was für sich. Und damit kann man sehr viel Zeit verbringen. Und es ist wichtig, diesen Mechanismus zu verstehen, dass wir diese Vorstellungen aufbauen und uns diese Köpfe wachsen lassen, weil wir glauben, wir würden damit irgendwie weiterkommen. Und dass letztendlich die Befreiung darin liegt, diese Köpfe loszuwerden. Was genau das Gegenteil ist von der Art, wie wir normalerweise Lernen verstehen. Lernen heißt für uns, ich entwickle eine neue Fertigkeit. Neulich gerade erzählt, wenn ich Slide-Gitarre lernen will, muss ich eine neue Motorik entwickeln und ein neues Zusammenspiel zwischen meinen Fingern und meinem Gehör. Das ist im Zweifel eine neue Fertigkeit, ein neuer Kopf. Und zum Slide-Gitarre spielen ist das auch super. Als Weg zur Befreiung ist es total nutzlos. Je weniger man davon hat, desto besser. Das heißt, wenn ihr versucht, frei zu werden, wenn ihr den Weg des Zen gehen wollt, lasst es zu, dass ihr mit euren Köpfen scheitert, weil diesen Prozess könnt ihr normalerweise sowieso nicht aufhalten. Lasst es zu, dass ihr damit scheitert und freut euch darüber, wenn es nicht klappt. Das Schlimmste, was euch passieren könnte, wäre, wenn es funktioniert. Wenn irgendeine Methode, die ihr gefunden habt, zum Beispiel Samadhi, zu lange funktioniert, könnt ihr euch darin ein ganzes Leben lang einzementieren. Ihr könnt schön auf eurem Kissen sitzen und denken, Herr Trischer, ich bin im Samadhi. Manche Leute können das sehr gut. Das führt zu Samadhi. Sobald du aus dem Samadhi rauskommst, ärgerst du dich über diese ganzen unachtsamen Idioten, die da draußen rumrennen, die sich nicht konzentrieren können, die mir in den Weg springen, die auch kein Mitgefühl haben, die sich an irgendwelchen materiellen Sachen aufhängen. Alles Idioten, alles Geisterfahrer. Also, viel besser ist es, diese Köpfe loszuwerden. Und da ihr das aktiv nicht tun könnt, könnt ihr die Köpfe nicht abschneiden, könnt ihr in dem Moment, wo so ein Kopf einen Knacks kriegt, sagen, es ist gut so, danke. Und euch darüber freuen, dass sie Risse kriegen und abblättern. Mehr könnt ihr gar nicht tun, als das wahrnehmen und erkennen, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, wenn das so ist. Gut, vielen Dank.